Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
Mit Monika Dollinger. Und heute gehen wir folgenden Fragen nach. Was kann die STIKO, die Ständige Impfkommission, leisten und was nicht? Kann man mit Hilfe einer App Kopfschmerzen und Migräne selbst lindern? Und in knapp einer Viertelstunde, was ist die Mesotherapie und hilft sie gegen Arthrose? Zuerst aber schauen wir auf eine der Fragen der Woche, die viele, die sich noch gegen Corona impfen oder boostern lassen wollen, beunruhigt hat. Ist genügend Impfstoff vorhanden? Die Debatte, ob es einen Mangel gibt und wie er behoben werden kann, hat Vera Wolfskämpf beobachtet.
An den Warteschlangen und knappen Impfterminen zeige sich der Mangel, sagt Janosch Dahmen. Die alte Bundesregierung hätte nicht genug Impfstoff bestellt, kritisiert der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen im ZDF-Morgenmagazin.
Hätten wir im Herbst genug Impfstoff beschafft, dann hätten wir jetzt genug, um ohne Verzögerung und ohne lange Warteschlangen eine Booster-Impfkampagne durchführen zu können. All das Klagen über Vergangenheit nützt aber nichts. Wir müssen nach vorne schauen, jetzt für zusätzlichen Impfstoff sorgen, damit die Leute sicher geschützt werden können. Nur das hilft uns und bringt uns raus aus der Pandemie.
Die Auffrischimpfungen und die geltenden Vorsichtsmaßnahmen könnten die Infektionszahlen runterbringen und vor einer zu schnellen Ausbreitung der neuen Virusvariante Omikron schützen. Die neue Regierung habe nun für genug Impfstoff für die Zukunft gesorgt, sagt Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP. Die gesundheitspolitische Sprecherin verwies im Deutschlandfunk auf zusätzliche Bestellungen von BioNTech-Pfizer-Impfstoff über die EU. Beim Impfen dürfe jetzt nicht nachgelassen werden. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr müssten die Auffrischimpfungen weitergehen. Die Vorwürfe der neuen an die alte Bundesregierung weist die CDU zurück. Deren gesundheitspolitischer Sprecher Tino Sorge kritisiert dagegen den neuen Bundesgesundheitsminister. Karl Lauterbach habe nicht klar belegt, warum er einen Impfstoffmangel befürchtet und damit Unsicherheiten geschürt. Im ZDF forderte der CDU-Politiker, dass sich der SPD-Minister im Gesundheitsausschuss dazu erklärt.
Diese Woche haben die Corona-Impfungen bei Kindern begonnen. Dazu gab es auch eine Empfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Und zwar eine bedingte Empfehlung für Kinder, auch im Alter zwischen 5 und 11 Jahren, etwa wenn bestimmte Vorerkrankungen bestehen. Schon länger steht die STIKO in der Kritik. Sie würde zu langsam, zu zögerlich Empfehlungen aussprechen. Doch was kann die STIKO eigentlich leisten und was nicht?
Wenn die Politik etwas anderes machen will, mit eigenen Argumenten, dann können sie das ja tun. Und ich habe da auch nichts dagegen. Aber sie dürfen nicht die Argumente verfälschen.
Nicht die medizinischen Argumente der STIKO.
Betont Professor Thomas Mertens im SWR-Fernsehen als Vorsitzender der Ständigen Impfkommission. Medien, Politik haben die STIKO immer wieder unter Druck gesetzt. Sie wünschen sich schnellere Entscheidungen.
Die STIKO gehört abgeschafft oder die STIKO muss mal aus den Brüchen kommen, dass sie damit signalisieren, dass sie im Prinzip von der Arbeit der STIKO keine Ahnung haben.
Sagt Professor Fred Zepp. Der Kinderarzt ist schon seit über 20 Jahren Mitglied der STIKO. Doch was ist überhaupt die STIKO? 1972 gegründet, hat die Kommission den Auftrag, Impfstoffe möglichst umfassend zu bewerten. Nicht nur mit Blick auf die einzelnen Geimpften, sondern für die gesamte Bevölkerung. Viele Impfungen wie gegen Mumps, Masern oder Tetanus sind seitdem von der STIKO empfohlen worden. Aber auch Impfungen eingestellt worden. Zum Beispiel 1983 die Impfung gegen Pocken, weil die Risiken höher waren als der Nutzen. Aktuell arbeiten 18 Mitglieder für die STIKO, ehrenamtlich, unabhängig von der Politik. Die Ehrenamtlichen, wie Professor Zepp, sitzen oft 30 Stunden pro Woche am Schreibtisch, um die aktuellen Studien zu bewerten.
Das alleine kostet sehr viele Arbeitsstunden. Und ganz besonders für die Kollegen und Kolleginnen, die eben noch im Berufsleben stehen, ist das eine echte Herausforderung.
Bisher, da sind sich die Fachleute einig, hat die STIKO gut gearbeitet. Doch funktioniert sie auch in der Pandemie? Prinzipiell ja, sagt Zepp. Man habe genauso gewissenhaft gearbeitet wie sonst, trotz der Notfallsituation.
Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Pflichtgefühl der STIKO-Mitglieder so groß gewesen, dass man einfach in diese zusätzliche Arbeit reingewachsen ist. Und möglicherweise hätte man tatsächlich vielleicht auch von der Seite mal sagen müssen, hallo, halt, ist das denn ausreichend?
Sagt Zepp schon fast nachdenklich. Hat die STIKO zu wenig Personal für eine Pandemie? Schon 2010, nach der vergleichsweise harmlosen Schweinegrippewelle, heißt es in einer Analyse: Die Funktion, das Mandat und die Kapazität der STIKO im Pandemiefall sollten überprüft werden. Doch passiert es nichts, auch nicht während der Pandemie. So wird die ehrenamtliche Expertengruppe nur durch 3 RKI-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützt. Sie schauen täglich auf alle Studien, wählen die wichtigsten aus, stellen die Daten für die ehrenamtliche Expertengruppe zusammen. Und bei der folgenden Datenanalyse weist die STIKO immer wieder auf Datenlücken hin, entscheidet sich in der Pandemie mehrfach gegen allgemeine Impfempfehlungen. Stattdessen wägt die STIKO ab, differenziert nach Altersgruppen, geht ins Detail. Sie spricht sich auch jetzt aktuell gegen eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren aus. Die Datenlage ist laut Professor Zepp noch zu dünn.
Und dann fragt man natürlich auch nach der Sicherheit. Und wenn Sie jetzt einfach nur 1.500 oder 2.000 Teilnehmer haben, dann haben Sie einen begrenzten Blick auf die Sicherheit. Und was macht die Zulassungsbehörde dann? Die macht einen Warnhinweis in ihre Zulassung und sagt, da gibt es Ungewissheiten, die wir auch nicht jetzt bekennen können.
Heißt, nur weil der Impfstoff zugelassen wurde, ist eine Impfung noch nicht automatisch immer verhältnismäßig. Genau darauf macht die STIKO immer wieder aufmerksam, entscheidet sich dann gegen eine allgemeine Impfempfehlung und wird dafür kritisiert.
Das ist dann auch ein Missverständnis. Dann bedeutet es ja nicht, dass wir uns gegen die Impfung aussprechen, sondern wir sagen, wir können im Augenblick in der Bevölkerung nicht die Gewissheit geben, dass dieses Risiko so minimal ist, dass da gar nichts passiert.
Für Zepp ein ganz normaler Entscheidungsprozess. Je nach Infektionsgeschehen kann es der Politik aber nicht schnell genug gehen. Übt immer wieder Druck auf die STIKO aus. Möchte eine breite Empfehlung für alle Kinder. Und dieser Druck kommt auch von manchen Medien. Der STIKO-Vorsitzende Professor Thomas Mertens muss sich erklären, rechtfertigen, weil die STIKO aktuelle Wissenslücken anspricht. Im Zweifel vorsichtiger entscheidet. Doch wie kann sich die STIKO verbessern? Karl Lauterbach hat sich schon in seiner ersten Woche als Bundesgesundheitsminister hinter die STIKO gestellt, spricht in der Fernsehsendung ARD Extra aber auch von Verbesserungspotenzial.
Ich glaube aber, dass die STIKO schneller sein könnte, wenn sie mehr Personal hätte, und dafür werde ich sorgen.
Doch reicht das? Kann die ständige Impfkommission in einer Pandemie überhaupt noch schneller zu Entscheidungen kommen, wenn wichtige Daten gerade zu den Risiken fehlen? Viel schneller geht das nicht, sagt Professor Zepp, sonst müsste die STIKO trotz Wissenslücken eine Empfehlung aussprechen. Dann hätte die Empfehlung aber auch weniger Gewicht.
Ich sag mal, das muss man dann aber auch so formulieren. Dann darf man, und ich glaube, man muss es dann auch ganz klar sagen, dass man von der STIKO nicht mehr die Qualität einer inhaltlichen Beurteilung in dieser Phase erwartet. Und die Bevölkerung muss das auch wissen, dass die STIKO dann schneller entscheidet. Dann kann man das machen.
Theoretisch denkbar ist auch, dass in solch einer Notfalllage wie in einer Pandemie ganz auf die STIKO-Empfehlung verzichtet wird. Doch klar ist auch, vor allem die Ärzte und Ärztinnen halten die Meinung der STIKO für sehr wichtig. Und doch gibt sich die STIKO zuletzt nachdenklich, möchte ihre Arbeit in der Pandemie später dringend aufarbeiten, wünscht sich auch Professor Zepp.
Was ich mir auch wünsche, ist, wenn wir da durch sind, dass wir uns auch nochmal zusammensetzen und sagen, wie kann es bei der nächsten Pandemie, die irgendwann kommen wird, einfach noch besser gelingen.
Am Ende geht es um Vertrauen. Und hierbei spielen die Empfehlungen der STIKO eine entscheidende Rolle. Vor allem in der Pandemie. Eine Ausnahmesituation, auf die Politik und STIKO nur schlecht vorbereitet waren.
Über Aufgaben und Möglichkeiten der STIKO berichtete Pascal Kiss. Sie hören das Gesundheitsmagazin auf BR24. Nach wie vor überlagert die Corona-Pandemie die Wahrnehmung anderer Krankheiten. Dabei sind jeden Tag in Deutschland etwa 900.000 Menschen von Migräneattacken betroffen. 100.000 Menschen sind wegen Migräneanfällen pro Tag arbeitsunfähig und bettlägerig. Und ca. 3 Millionen Deutsche nehmen täglich eine Kopfschmerztablette ein. Kopfschmerzen im Allgemeinen und die Migräne im Besonderen lassen sich also durchaus als Volkskrankheiten bezeichnen. Jetzt verspricht eine digitale Anwendung etwas Linderung.
Ich sag mal so, ich komme von 25 Schmerztagen im Monat und bin jetzt bei ungefähr 10, 12 Schmerztagen im Monat. Und das Ganze schon seit ungefähr 40 Jahren.
Annika Sondry leidet schon seit ihrer Kindheit an Migräne. Und wie ihr geht es in Deutschland vielen anderen Menschen. Allerdings gilt es zu unterscheiden zwischen Migräne und Kopfschmerz, sagt Dr. Lars Nieb.
Kopfschmerz ist ja erstmal nur ein Symptom von einer Krankheit. Und da kann ja ganz, ganz viel drunter liegen. Also es kann auch eine schlimmere Erkrankung sein, wie zum Beispiel es kann eine Hirnblutung sein oder es kann eine Hirnhautentzündung sein oder auch ein Hirntumor. Sowas kann Kopfschmerz machen. Das nennen wir dann sekundäre Kopfschmerzen. Also wo der Kopfschmerz ein Symptom von einer zugrunde liegenden Krankheit ist. Migräne ist ein sogenannter primärer Kopfschmerz, wo der Kopfschmerz selber die Erkrankung ist.
Lars Neb ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie der Charité in Berlin und leitet dort das Kopfschmerzzentrum. Der häufigste primäre Kopfschmerz ist der Spannungskopfschmerz. Dieser hat meist eine leichte bis mittelschwere Intensität und wird als dumpf und drückend wahrgenommen. Bei einer Migräne sind die Symptome jedoch vielfältiger.
Die Migräne ist ganz charakteristisch, dass sie stärker wird bei körperlicher Belastung und dass äußere Reize als äußerst unangenehm empfunden werden. Also die Patienten sind häufig lärm- und lichtempfindlich. Es kommt in vielen Fällen zu einer Übelkeit, die kann teilweise bis zu Erbrechen gehen. Und typischerweise ist der Kopfschmerz pulsierend und mittel bis stark und belastet die Patienten deutlich in ihrer Leistungsfähigkeit.
Warum der eine unter Migräne leidet und die andere nicht, sei allerdings nicht vollständig geklärt. Die Grundlage für die Migräne seien die Gene, sagt der Neurologe Neb.
Man braucht eine genetische Veranlagung dafür und dann spielen Umweltreize eine große Rolle. Also Stress zum Beispiel, Belastungsfaktoren, Schlafmangel und so weiter. Das kann dann dazu führen, dass bei denjenigen Patienten, die die Fähigkeit haben, diese Attacken zu bekommen, dass Attacken ausgelöst werden und dass auch Attacken häufiger stattfinden.
Kommt ein Patient oder eine Patientin mit Kopfschmerzen in Nebs Sprechstunde, dann gilt es zunächst einmal abzuklären, um welche Art des Kopfschmerzes es sich handelt. Steht die Diagnose Migräne, dann sei ein Mittel der Wahl zunächst eine Akuttherapie mit Medikamenten. Weil bei starken Migräneattacken normale Kopfschmerztabletten wie das handelsübliche Aspirin, Paracetamol oder Ibuprofen oft nicht wirken, greifen die Ärzte in diesen Fällen häufig auf Triptane zurück. Sie wirken nicht nur gegen den Kopfschmerz, sondern auch gegen die Begleitsymptome wie Übelkeit und Erbrechen. Ein wichtiger Aspekt bei der langfristigen Behandlung von Migräne seien allerdings vorbeugende Maßnahmen.
Und da gibt es ganz unterschiedliche Verfahren. Und zur ersten Stufe sind die nicht-medikamentösen Verfahren, wo es dann darum geht, Stressregulation zu machen, durch zum Beispiel einen regelmäßigen Ausdauersport, durch Entspannungsverfahren oder auch gegebenenfalls durch ein Stressmanagement unter psychologischer Betreuung, verhaltenstherapeutischer Betreuung. Und wenn das alles nichts hilft, die Migränefrequenz ausreichend zu senken, dann gibt es noch medikamentöse Verfahren, also dass man durch eine regelmäßige Einnahme von einem Medikament dafür sorgt, dass die Kopfschmerzen weniger häufig auftreten.
Auch bei Annika Sondré habe eine Kombination aus medikamentösen und nicht-medikamentösen Behandlungswegen letztlich geholfen.
Also Ausdauersport ist ganz wichtig und reduziert auch nachweislich die Attacken. Die große Angst ist immer, dass wenn man sich so ein bisschen mehr Blutdruck gibt, dass das auch eine Attacke wieder provozieren kann.
Um die Therapie zu unterstützen, haben Patientinnen und Patienten jetzt auch die Möglichkeit, Gesundheits-Apps zu nutzen. Anwendungen für das Smartphone.
Die sogenannten Migräne-Apps, die können so eine Therapie unterstützen und sie können sowohl den Arzt als auch den Patienten unterstützen. Eigentlich fast alle Apps haben eine sogenannte Dokumentationsfunktion, also sie haben einen elektronischen Kopfschmerzkalender, wo der Patient regelmäßig seine Kopfschmerzen dokumentieren kann. Das empfehlen wir auch den meisten Patienten, insbesondere zu Beginn von der Behandlung, dass man gucken kann, wie ausgeprägt sind jetzt die Kopfschmerzen und wirkt auch eine Therapie, die man anfängt.
Eine Kopfschmerz-App gibt es mittlerweile auf Rezept. M-Sense bietet ein Kopfschmerztagebuch zur Dokumentation der Kopfschmerzattacken, der Medikamenteneinnahme und potenziellen Einflussfaktoren. So können Ärzte und Patienten den Krankheitsverlauf beobachten und überprüfen, ob neue und bisherige Behandlungen wirksam sind. Darüber hinaus kann die App einen Therapieplan mit einer Kombination aus physiotherapeutischen Übungen, Ausdauersport und Entspannungsverfahren erstellen. Zusätzlich wird Hintergrundwissen zu Kopfschmerzen vermittelt. Fast schon zu viele Funktionen, wie Annika Sondré findet.
Für mich, sage ich mal, hat sie fast ein wenig zu viele Features, weil ich beschäftige mich dann unheimlich mit meiner Krankheit und mit meinem Körper, wenn ich gucke, habe ich gut geschlafen, habe ich schlecht geschlafen. Man muss eine ganze Menge eingeben. Man hat natürlich auch einen guten Überblick, wenn man das alles eingibt. Also das ist schon gut gemacht. Aber ich habe festgestellt, dass die Ärzte eigentlich das alles nicht wissen wollen, sondern eher gucken, wie hoch sind die Schmerzstärke und wie viele Tage hat man und ob ich dann schlecht geschlafen habe oder der Luftdruck schlecht war oder es geregnet hat oder ich mich schlecht ernährt habe. Also das spielt gar keine so große Rolle.
Um zu wissen, wie man die unterschiedlichen Parameter einordnen kann, die mit der App erfasst werden können, muss man sich als Patientin oder Patient mit den migräneauslösenden Faktoren auseinandersetzen wollen oder sie genauer mit der Ärztin oder dem Arzt gemeinsam auswerten. Dann kann sie helfen, mögliche Trigger, also Auslöser, zu erkennen, um sie fortan zu vermeiden. Zum Beispiel zu viel Rotwein oder zu wenig Kaffee, wenn man sich an das Koffein gewöhnt hat. Bislang ist die App nur vorläufig im sogenannten DIGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgenommen, da es noch keine abgeschlossenen kontrollierten Studien gibt, die die Wirksamkeit belegen. Eine solche Studie läuft derzeit. Ist sie erfolgreich, dann werden auch in Zukunft die Kosten der App von den Krankenkassen übernommen. Im gesamten Feld der digitalen Gesundheitsanwendungen gäbe es laut dem Neurologen Neb aktuell noch zu wenige wissenschaftlich fundierte Studien. Dabei bestehe hier großer Bedarf.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns und auch für die Patienten, dass man dann auch wirklich Informationen hat. Bringt das was oder bringt das nichts?
Tobias Dirr berichtete über eine App auf Rezept gegen Migräne und Kopfschmerzen. Ausführliche Informationen zu Migräne, auch was man selbst tun kann, finden Sie unter br24.de/sonntag. Akupunktur ist nicht nur allgemein bekannt, sondern teilweise auch anerkannt. Das zeigt sich auch daran, dass die Krankenkassen die Behandlung bei chronischen Schmerzen der Lendenwirbelsäule oder bei Kniegelenksarthrose übernehmen, wenn die Schmerzen seit mindestens 6 Monaten bestehen. Andere Behandlungsformen bezahlen in Deutschland die Krankenkassen nicht, zum Beispiel die Mesotherapie. Susanne Dietrich stellt sie vor.
Dann gehen wir gleich zur Sache. Wir machen immer erst eine Desinfektion.
Die Allgemeinärztin Dr. Britta Knoll desinfiziert die Hände einer Arthrosepatientin und streicht mit der feinen Nadel einer Spritze Flüssigkeit auf jeden einzelnen Finger.
Das ist jetzt die epidermale Ziehtechnik, heißt es. Wir gleiten praktisch mit der Nadel über die Haut am Ort der Erkrankung und geben kontinuierlich die Arzneiflüssigkeit frei und machen so eine kleine linienförmige Öffnung in der Haut.
Mesotherapie heißt das Verfahren, das Dr. Knoll seit über 30 Jahren anwendet. Sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Mesotherapie, die seit 1983 besteht und mittlerweile über 1000 Mitglieder hat. Mesotherapie bedeutet, mit feinen, kurzen Nadeln werden Medikamente und Wirkstoffe in flüssiger Form oberflächlich auf die Haut aufgetragen oder in tiefere Hautschichten eingebracht.
Das heißt, man erspart den Patienten, Medikamente zu schlucken oder zu spritzen oder als Infusionen systemisch zu geben. Sie kennen alle das Tätowieren. Da wird ja mit Farbpigmenten in eine bestimmte Hautschicht gegangen. Und so ähnlich kann man sich es jetzt mit der Wirkstoffmischung vorstellen, mit diesen wässrigen Lösungen. Die kommen in diese Tattoo-Schicht und haften da sehr lange. Und die werden langsam dann abgebaut oder auch langsam per Diffusion in die Tiefe abgeleitet.
Die Anwendung setzt Fachwissen in verschiedenen Bereichen voraus.
Wir haben Elemente aus der Akupunktur, aus der Neuraltherapie, Reflexzonenbehandlungen. Wir haben Regulationsmedizin und auch Regeneration. Also das ist mir immer wichtig, dass ich halt über Akupunktur hinausgehe, indem ich immer auch was hineinspritze in Akupunkturpunkte zum Beispiel.
In Deutschland zählt die Mesotherapie zur Naturheilkunde und wird nicht von den Krankenkassen erstattet. Der Berufsverband Deutscher Internisten sieht darin eine, Zitat, vor allem erfahrungsbasierte, anwendungsbezogene medizinische Behandlungsmethode, die besonders bei schmerzhaften Gelenkerkrankungen und Sportverletzungen eingesetzt wird. Die Mesotherapie wird aber auch im ästhetischen Bereich zur Hautstraffung und Haarstärkung angewendet. In Frankreich ist sie als schulmedizinische Behandlung anerkannt. Dort hat Britta Knoll die Methode als junge Ärztin durch den Pariser Arzt Michel Pistor kennengelernt, den Gründer der Mesotherapie.
Die Franzosen haben in der Société Française de Mesotherapie das Ganze evaluiert, schon vor vielen Jahren, also Wirksamkeit, Unschädlichkeit, haben auch nationale Studien, Auswertungen gemacht, sind auch dann im Endeffekt im System der Krankenkassen auch anerkannt. In der Schmerztherapie wird sehr viel auch in der Sportmedizin gemacht.
Die Grundlagenstudien aus Frankreich aus den 1980er und 90er Jahren hat Dr. Knoll für die Deutsche Gesellschaft für Mesotherapie ins Deutsche übersetzt. Als Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren erstellt sie für ihre Patientinnen und Patienten individuelle Mischungen aus schulmedizinischen und biologischen Mitteln, verwendet aber auch Substanzen zur Regeneration wie beispielsweise Hyaluron. Je nach Beschwerden sind mehrere Mesotherapiesitzungen in regelmäßigen Abständen nötig. Die Arthrose-Patientin bekommt heute ihre zweite Behandlung.
Es ist also wesentlich besser als beim ersten Besuch. Da waren die Schmerzen schon ziemlich stark, so richtig stechend.
Bei den Mischungen für Arthrosebehandlungen ist immer wichtig, es ist was für Schmerzlinderung drin, es ist was Antientzündliches drin. Und was speziell bei Fingerarthrosen ganz wichtig ist, ist die Verbesserung der Durchblutung für die kleinen Gefäße, ein spezielles Durchblutungsmittel.
Die neueren Studien, die es international zur Mesotherapie gibt, sind vor allem klinische Anwendungsbeobachtungen mit eher geringen Fallzahlen. Sie stammen zum Beispiel aus Italien, Brasilien oder China und zeigen, dass die Methode zum Beispiel bei Kniegelenksarthrose, Zahnfleischbluten oder Rückenschmerzen helfen kann.
Das Problem ist halt, dass wir in Deutschland universitäre Studien, die ja verlangt werden, mit Placebo-Kontrolle, Randomisierung, können wir ja nicht von uns aus machen. Und wir haben auch nicht die Gelder, sowas zu finanzieren. Die Studien, die es gibt, die haben immer eine Überlegenheit der Mesotherapie zur herkömmlichen Behandlung nachgewiesen.
Als Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Mesotherapie wünscht sich Britta Knoll mehr groß angelegte Studien, wie es sie beispielsweise für die Akupunktur gab oder Modellprojekte mit Krankenkassen. Was für sie zählt, sind aber gerade auch die positiven Rückmeldungen ihrer Patientinnen und Patienten, die zum Teil schon seit vielen Jahren zu ihr kommen. Allerdings, auch wenn die Mesotherapie als schonend gilt, können Nebenwirkungen wie Hautrötungen, Kratzspuren oder Hämatome auftreten. In seltenen Fällen auch allergische Reaktionen, erzählt die Hausärztin. Bei Schwangeren, Menschen mit akuten Infekten oder Herz-Kreislauf-Problemen würde sie grundsätzlich von einer Behandlung abraten. Auf jeden Fall sollte man sich vorab vom Arzt oder der Ärztin ausführlich beraten lassen. Ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten für den medizinischen Bereich findet man auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Mesotherapie.
Das war das Gesundheitsmagazin. Informationen zu unseren Themen und den Podcast finden Sie unter br24.de/sonntag. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.